Ja, man hat mich gebeten, über Gaza zu sprechen. Und ich habe mir lange überlegt, was ich eigentlich erzählen soll. Und viele Leute, also die meisten Leute, mit denen ich mich unterhalte, wollen immer von mir wissen, wie ist das denn in Gaza, wie kommt man da überhaupt rein und wie sieht das, muss man sich das vorstellen, diesen Ort Gaza, der so viel in den Schlagzeilen ist. Und ich dachte mir deswegen, dass ich das so anfange, dass ich einfach versuche, euch oder sie sozusagen auf eine Reise nach Gaza mitzunehmen, und dem ich einfach erzähle und damit anfange, wie ich dann selber nach Gaza jeweils gefahren bin, also als ich in Israel gelebt habe. Und zwar ist man da dann mit dem Auto bis nach Eretz gefahren. Also man sieht Eretz hier auf der Karte, ist das nicht eingezeichnet, das ist ganz oben. Und dort ist der Checkpoint, also der Kontrollposten von Israel, wo man Israel verlässt. Man muss dann das Auto dort abstellen, man darf nicht mit dem Auto rein und kommt dann zu diesem Terminal. Das ist wie eine Art Abflughalle oder auch, mich hat es ein bisschen an eine Fabrikhalle erinnert, wo diese Schalter sind mit den Grenzbeamten, die in so Häusern sitzen. Meistens ist dann nur einer offen. Manchmal muss man auch warten, bis überhaupt jemand kommt, der das aufmacht, obwohl es eigentlich groß ist. Aber es gehen halt nicht viele Leute da durch. Und dann bekommt man einen Stempel in den Pass. Das ist, als ob man Israel verlassen würde, oder? Also ein Ausreisestempel, obwohl man eigentlich dann nicht in ein anderes Land einreist, weil Gaza ist da kein souveräner Staat. Das versuchen beide Seiten, also die Hamas und auch Israel versuchen das so darzustellen, aus eigenem Interesse. Also die Israelis sagen, wir haben uns ja abgezogen und sind nicht mehr zuständig für Gaza. Und die Hamas versucht sich sozusagen als lokale Regierung zu profilieren und hat dann auch so Einreiseformalitäten. Aber eigentlich ist Gaza nach Völkerrecht immer noch Teil der besetzten Gebiete, weil halt Israel trotz seinem Abzug de facto noch wesentliche Teile des Gazastreifens kontrolliert. Also die Land- und Seegrenzen, die Pufferzone, das Bevölkerungsregister, auch die Währung, es wird in Shekeln bezahlt und so weiter. Ja, auf jeden Fall kommt man dann durch diese israelische Grenzkontrolle durch, dann gibt es mehrere Schleusen, wo man durch muss, Drehtüren, das mit Gepäck mühsam ist, aber am Ende wartet man dann vor so einem Tor mit einer Kamera darüber und wartet darauf, dass der unsichtbare Beamte, der dann dahinter sitzt, einen das Tor aufmacht. Manchmal geht das schnell, manchmal muss man warten. Das kann man nie so gut voraussagen. Und dann ist man im Gazastreifen, zunächst in dieser Pufferzone. Und die Pufferzone haben die Israelis ja errichtet zusammen mit der Blockade. Das ist offiziell etwa 300 Meter entlang der Grenze in den Gazastreifen hinein, die No-Go-Zone sind für die Palästinenser. Und manchmal, also geht es aber noch weiterhin, also es ist nicht immer ganz klar, bis wie weit die Palästinenser da sich bewegen können und wann sie Gefahr laufen, beschossen zu werden. Also es kommt dann manchmal vor, dass Demonstranten oder Bauern, die dort ihre Felder bestellen möchten, weil es gibt nicht so viele Felder im Gazastreifen, der dicht besiedelt ist, dass sie dann unter Beschuss kommen und weil sie sich in die verbotene Zone bewegen. Durch diese Zone geht man dann zu Fuß und das ist ein Korridor, der Korridor selbst ist vielleicht ein halber Kilometer lang, mit Stacheldraht links und rechts und ein Wellblechdach, da geht man durch. Und auf der anderen Seite ist dann zunächst ein Kontrollposten von der Autonomiebehörde. Die palästinensische Autonomiebehörde, deren Chef der Präsident Abbas ist, in Ramallah, kontrolliert eigentlich den Gazastreifen seit 2006/2007 nicht mehr. Aber der Grenzübergang wird eben immer noch von der Autonomiebehörde bewacht, also bewacht, nicht koordiniert sozusagen, weil die Autonomiebehörde ja mit Israel zusammenarbeitet und sie diese über diesen Grenzverkehr, der sehr gering ist, aber es gibt einen beschränkten Grenzverkehr, der wird von diesen beiden Seiten koordiniert, weil die Hamas ja offiziell keine Kontakte zu Israel unterhält. Also inoffiziell, sie haben ja mehrere Male Sachen miteinander verhandelt, aber offiziell gibt es da keine Kanäle. Also wird dieser Grenzübergang von der Autonomiebehörde koordiniert, die sonst in Ramallah sitzt und Teile der Westbank verwaltet, also auch nicht die ganze Westbank, sondern nur etwa 16% de facto, aber auf jeden Fall kommt man dann nach der Autonomiebehörde noch zu einem nächsten Kontrollposten, der dann von der Hamas ist. Die Hamas macht dann so eine Art Einreiseformalitäten ohne Stempel, aber sie kontrollieren dann auch die Pässe und das Gepäck, auch ob man Alkohol dabei hat, das darf man nämlich nicht, also man darf kein Alkohol nach Gaza einführen. Wir haben das im Krieg dann manchmal trotzdem gemacht, als die Kontrollen nicht so streng waren und die Bekannten in Gaza haben halt alle darum gebeten, ja, nehmt uns doch eine Flasche Whisky mit. Ja, danach wartet jeweils mein lokaler Mitarbeiter, also der ein Fixer oder ein lokaler Journalist aus Ghana mit dem Auto auf mich und der fährt mich dann nach Gaza-Stadt. Man kommt dann zuerst an durch Vororte, die sehr arm sind, und das ist dann immer ein starker Kontrast zu dem, was man vorher hinter sich gelassen hat. Also die meisten Journalisten, die ich kenne, die haben so diese Tradition, dass man halt vor Gaza noch in der letzten Tankstelle in dieses Café geht. Das ist eine Raststätte, die auch irgendwo in Amerika sein könnte. Und draußen sind dann halt diese weiten Felder, die Autobahn, sehr gute Infrastruktur. Und dann, wenn man durch all diese Kontrollposten durch ist, ist man plötzlich in einem, ja, nicht gerade Slum, aber es könnte ein sehr armer Vorort von Kairo sein, sehr dicht besiedelt. Es gibt Eselskarren, die rumfahren, und dazwischen halt auch zerstörte Häuser. Besonders nach dem Krieg war ja der Bereich zwischen der Grenze und Gaza war besonders stark unter Beschuss geraten. Ja, und dann kommt man zum Stadtzentrum. Und das Stadtzentrum, das sieht ein bisschen besser aus. Da gibt es auch Hochhäuser und es gibt Hotels und es gibt Restaurants und Supermärkte. Manche sagen dann, verweisen dann auf diese Bilder, ja, vor allem von den Supermärkten, und sagen, ja, das gibt doch alles in Gaza, ist doch gar nicht so schlimm. Das Problem ist einfach, dass die meisten Leute in Gaza sich diese Sachen gar nicht leisten können. Also es ist schon so, dass immer noch sehr viel erhältlich ist, aber dass halt 80% der Bevölkerung von Gazastreifen erhält Hilfsgelder, also der Hilfsgüter, je nachdem. Also die sind abhängig von Hilfsgütern, weil halt die Wirtschaft in diesem isolierten, in dieser Enklave nicht wirklich funktionieren kann. Also wenn Sie sich vorstellen, dass man eine Mauer um Zürich herum baut, und dann überlegen sie sich, ja, wie kann ich jetzt noch ein Geschäft betreiben, also exportieren zum Beispiel geht nicht mehr, also das ist eigentlich das Schlimmere für Gaza, dass es keine Exporte mehr gibt, weil also Nahrungsmittel kamen ja dann immer rein über die humanitären, aber man konnte einfach nicht mehr Handel treiben, also man konnte nichts mehr exportieren. Natürlich hat sich dann diese Tunnelwirtschaft entwickelt, also die Schmuggelwirtschaft, wie das halt immer so ist, wenn man jemanden unter Sanktionen stellt oder belagert, dann gibt es irgendwie so mafiöse Strukturen, die dann Wege finden, dann trotzdem Handel zu treiben und dann extrem viel Geld machen damit. Das war auch in Gaza so, da haben Leute viel Geld gemacht. Es gab eine Zeit lang über 1000 so Schmuggeltunnels zwischen Ägypten und dem Gazastreifen, aber die Ägypter haben dann auch nach dem Sturz der Muslimbrüder fast alle dieser Tunnels zerstört. Es gibt fast keine mehr und die wenigen, die es gibt, das ist extrem schwierig und teuer geworden, da überhaupt noch etwas zu transferieren. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Das Stadtzentrum sieht ganz nett aus in Gaza, man kann dann noch weiter fahren und gerät, kommt dann zum Meer, zur Küste. Das ist immer ein schöner Anblick in Gaza, das Meer, weil es ja alles so eng und dicht besiedelt ist, aber immerhin kann man dann auf die Weite des Meeres hinausblicken. Ein Palästinenser hat mir auch mal gesagt, eben, er ist froh, dass sie hier das Meer haben. Gott sei Dank haben wir das Meer. Das ist ein Ort, wo wir wirklich atmen können und aufs Weite schauen. Ja. Das mit der Weite täuscht dann doch ein bisschen, weil es gibt ja auch diese Seeblockade, die Israel aufrechterhält, weil sie verhindern wollen, dass Waffen in den Gazastreifen geschmuggelt werden. Das hat zur Folge, dass man nur, also je nachdem 3 bis 6, meistens eher 3 Seemeilen überhaupt auf See raus kann. Also die Fischer, die können dann nicht besonders weit raus und werden auch, wenn sie das versuchen, geraten sie auch unter Beschuss. Manchmal werden sie auf See verhaftet und durchsucht und misshandelt. Aber es ist auch einfach sehr schwierig für die Fischer. Und laut Oslo hätten die Palästinenser Zugang zu 20 Seemeilen, aber mit der Seeblockade sind es de facto eher einfach 3 Seemeilen. Die haben dann manchmal kreative Ideen gehabt. Eine Zeit lang habe ich gehört, dass sie auf hoher See von Fischern aus Ägypten Fische abkaufen. Also die haben sich auf der See anscheinend getroffen und die Ägypter, die konnten ja viel weiter raus und haben ihnen dann Fische verkauft, die sie dann wieder in Gaza verkauft haben. Es gab auch Schmuggel durch die Tunnels eine Zeit lang. Ich glaube, das alles ist jetzt viel schwieriger geworden. Was es auch gibt, sind Fischzuchten am Strand von Gaza. Ja, und Fisch ist eigentlich eine Spezialität in Gaza und deswegen auch immer noch gefragt. Mit all diesen Blockaden rundherum ist für die Palästinenser in Gaza die Perspektive sehr eingeschränkt. Also einerseits mal Perspektive auf das eigene Leben, was hat man für Möglichkeiten. Oft ist es halt so, wenn Studenten ein Stipendium erhalten, um im Ausland zu studieren, dürfen sie dann nicht ausreisen. Inzwischen ist es auch über Ägypten sehr, sehr schwierig geworden. Und man hat einfach dieses Gefühl, dass man hier festsitzt. Ja, ich habe das gestern einer Teilnehmerin davon erzählt, es gibt diese Taxifirma, einfach als Beispiel, die heißt Taxi Beirut. Da konnte man früher ein Taxi nach Beirut nehmen von Gaza. Und heute fahren diese Taxis halt diese 40 Kilometer der Küste entlang, rauf und runter. So, und das ist einfach so ein Gefühl von eingeengt zu sein. Und gleichzeitig hat diese Blockade halt auch zur Folge, dass die Palästinenser im Gazastreifen eigentlich keine Israeli mehr sehen. Also die Israeli werden so zu einer abstrakten Macht, die aus der Luft sie bombardiert, die Grenzen zumacht. Aber sie haben eigentlich kein menschliches Gesicht mehr. Es war sicher früher nicht eine gute Voraussetzung für Begegnungen, wenn also Besetzer und Besatzte oder im Gazastreifen die Siedler, die Armee und so weiter, aber es gab zwischenmenschliche Begegnungen, es gab Freundschaften und man wurde zumindest mit der Tatsache konfrontiert, dass das Gegenüber auch einfach Menschen sind oder dass das nicht irgendwie Monster sind. Und ich glaube, mit dieser Separation führt das immer mehr dazu, dass man den Gegner nicht mehr als Menschen sieht. Und das macht auch die Radikalisierung leichter, mal abgesehen davon, dass das halt die Gewalt auch die Gesellschaften radikalisiert, die wiederkehrenden Konflikte, die Gesellschaften radikalisiert. Und es ist auch jetzt so, habe ich mir sagen lassen, dass die Milizen, also die bewaffneten Gruppierungen wieder viele Rekruten haben. Man muss sich einfach vorstellen, diese jungen Männer im Gazastreifen, also 70% sind arbeitslos, haben keine Perspektive, irgendwie da wirklich wegzukommen oder wenn sie was versuchen, dann kommen sie nicht besonders weit. Ich meine, auch die Hamas ist da auch natürlich auf ihren Machterhalt bedacht und darauf bedacht, ihre eigenen Klientel zu versorgen, wenn sie dann was haben, oder ihr militärisches Potenzial auszubauen, was eigentlich ein bisschen ja immer wieder absurd erscheint, wenn man guckt, wie stark Israel der Hamas überlegen ist, und sie versuchen trotzdem halt das irgendwie militärisch da denen was entgegenzuhalten. Und da gibt es einfach viele junge Männer, die für die das wahrscheinlich attraktiv ist, dann kann man, wird man bezahlt, man hat einen Lohn vielleicht, man ist ein Held, also man verteidigt das Land und so weiter, und ja, ist wahrscheinlich besser dann für viele als rumzusetzen. An der Lage in Gaza hat sich seit dem letzten Krieg eben auch nicht viel geändert. Es war ja wieder mal die Rede davon, dass man die Blockade lockern würde, wenn die Waffenruhe eingehalten werde. Das ist aber, wie schon letztes Mal, eigentlich nicht passiert. 19.000 Häuser wurden damals etwa zerstört, die sind nicht wieder aufgebaut worden. Es kommt nur sehr langsam Baumaterial rein, und immer noch sind etwa 100.000 Menschen im Gazastreifen obdachlos. Von den internationalen Hilfsgeldern, die versprochen wurden, sind irgendwie, ich glaube, knapp ein Viertel mal bezahlt worden, und ja, es ist eigentlich so düster wie je. Nur habe ich das Gefühl, dass es mit dieser Spirale einfach immer weiter abwärts geht. Und vor diesem Hintergrund möchte ich zum Schluss noch sagen, dass ich es bemerkenswert finde, dass trotz all dem eben viele Menschen in Gaza nicht irgendwie nur noch von Krieg und Hass sprechen und nur noch an Rache denken, sondern versuchen immer noch etwas aufzubauen und in dieser schwierigen Situation irgendetwas zu machen, ja, also irgendein Geschäft zu machen oder was auch immer, und die Hoffnung nicht aufzugeben. Und das finde ich bemerkenswert. Ja. Ich habe jetzt einfach ein bisschen erzählt, was ich dachte, wäre irgendwie aufschlussreich, für, dass man sich vorstellen kann, wie das ist in Gaza, aber Sie haben sicher Fragen, und dann kann ich besser darauf eingehen, auf das, was Sie wissen möchten.
Ja, wir machen jetzt eine kurze Fragesequenz, würde ich sagen, denn wir haben nachher dann eine Fragesequenz, die wir mit dir und mit Pascal Weber zusammen durchziehen möchten. Aber ich glaube, eine Frage, die taucht ja immer wieder ab. Die Israelis sagen, mit der Hamas kann man und soll man, darf man nicht verhandeln, denn diese Hamas hat sich die Zerstörung Israels auf die Fahne geschrieben. Wie sieht die Hamas-Ideologie aus?
Also die Hamas-Ideologie, es gibt ja diese Hamas-Charta, die von den Israeli zitiert wird, wo solche Sachen und auch noch andere schlimme Sachen auch drinstehen. Ich glaube aber, man muss letztendlich versuchen, mit den Politikern zu sprechen und die beim Wort zu nehmen. Und wenn halt, die Hamas hat immer eine ambivalente Position. Sie versucht sich natürlich, denke ich, alle Optionen offen zu halten, aber ihre führenden Mitglieder haben in den letzten Jahren immer wieder gesagt, ja, wir könnten einen unbegrenzten Waffenstillstand in den Grenzen von 67 akzeptieren, wir könnten in diesen Grenzen etwas aufbauen und das offen lassen. Und ich denke dann, ja, natürlich, es wird immer die Idee vielleicht geben von Leuten, die Israel nicht wollen, ja, aber die Frage ist dann eher, können sie das? Also können sie Israel vernichten oder nicht? Umgekehrt hatte auch der Likud in seiner Charta, also die Partei von Ministerpräsident Netanyahu, da steht ja auch drin, dass sie eigentlich für ein Groß-Israel einstehen, also dass das eigentlich vom Mittelmeer bis zum Jordan und auch noch die andere Grenze, also eigentlich auch Jordanien. Man könnte dem Likud vorwerfen, dass sie das Existenzrecht Jordaniens, also gut, das haben sie dann auch mal gesagt, dass sie das anerkennen, aber in der Charta ist das eigentlich auch nicht vorgesehen. Und Netanyahu hat einmal in dieser Rede, hat er sich zur Zwei-Staaten-Lösung bekannt, aber sonst sagt er eigentlich regelmäßig das Gegenteil. Trotzdem kommt ja niemand auf die Idee, dass man nicht mit ihm verhandeln soll, nur weil er nicht von vornherein sagt, ja, die Palästinenser sind ein Volk und haben das Recht auf einen Staat. Das tut er ja auch nicht.
Ja. Fragen an Monika Wolliger über Gaza konkret. Hans Joachim Seifert.
Ja, die Hamas, hat die volle Unterstützung der Bevölkerung oder ist da auch, wie in der Ukraine, sind da Abstriche zu machen?
Ich denke nicht, dass die Hamas die volle Unterstützung hat. Es gibt viele Leute, die Hamas überhaupt nicht mögen. Und ich glaube eher, dass man dann, also manchmal war es ja dann so, dass in der Westbank, wo die nicht herrschten, dass sie da beliebter waren als im Gazastreifen, weil sie halt diesen Ruf haben von, ja, sie leisten immerhin noch Widerstand und lassen sich nicht unterwerfen von Israel. Aber wenn man dann unter ihrer Herrschaft lebt, dann ist das halt auch nicht so toll. Und ich glaube, viele Leute im Gazastreifen sind überhaupt nicht zufrieden mit der Hamas, aber es gibt eben irgendwie auch nicht so viele Alternativen.
Zusatzfrage, ja. Finanzierung. Woher bekommt sie denn das Geld?
Ja, offiziell wissen wir das nicht, aber sie haben natürlich... früher hat Iran Hamas stark unterstützt und das ging ja zurück wegen der Position zu Syrien. Und die Iraner haben dann stattdessen eher den islamischen Dschihad auch finanziert, aber soweit ich weiß, hat Iran nie ganz aufgehört, die Hamas zu unterstützen.
Wenn die Währung der Shekel ist, was mich überrascht, gut, ich wusste es, aber es ist trotzdem überraschend bei diesem Antagonismus. Man könnte doch der Scheckel muss ja von irgendwo bezogen werden. Also das Finanzsystem als solche könnte ein Kontrollmechanismus sein. Und wie kann man das in den Griff bekommen? Und dann könnte man ja dann auch die Ströme des Geldes in den Gazastreifen hinein, dieses hermetisch abgeschlossene Gebiet doch irgendwie kontrollieren.
Ja, also da wurde sehr viel gemacht. Also die Banken in Gaza hatten ja sehr wenig Bewegungsspielraum überhaupt. Und wer immer irgendwie da Geld schicken wollte, machte sich international sofort verdächtig. Also wenn man eine Charity unterstützen wollte, dann viele haben das einfach nicht mehr gemacht, weil man dann bei den Amerikanern schnell auf der Liste der Terrorunterstützer war. Aber das Geld kam lange auch einfach in Koffern von Bargeld über Ägypten rein.
Also ich habe das Buch gelesen, Ich, Sohn der Hamas, von der Sohn eines der Hamas-Gründers. Und ich hatte immer eine ganz andere Meinung eigentlich und habe die jetzt verändert, denn er ist ja übergetreten zu den Israelis. Und er hat gesagt, dass die ganzen Spendengelder, die für die armen Palästinenser in den Lagern gewesen wären, in die Kanäle zum Waffenkauf und zur Ausbildung der Selbstmordattentäter gebraucht werden. Und da seien Millionen und aber Millionen reingekommen.
Ja, also ja. Das ist schwer. Leute haben da wirklich Nachforschungen angestellt über diese Gelder von den Charities. Es ist sehr schwer zu belegen. Was damit passiert ist, ich gehe davon aus, dass die Hamas sich so auch querfinanziert hat. Sie haben am Anfang große Beliebtheit erlangt, weil sie eben als nicht korrupte Wohlfahrtsorganisation galten. Das heißt, offenbar haben sie den Leuten damals auch was gegeben, dass sie überhaupt diesen Ruf erhielten. Aber ich gehe davon aus, dass das auch anders querfinanziert wurde, das weiß ich nicht. Zu diesem Buch noch, ich finde das eine spannende Geschichte. Ich habe den einmal gesehen, diesen Herrn. Ich glaube aber, das ist ein etwas heikler Fall der wurde ja, der ist jetzt ganz eng mit seinem Freund vom israelischen Geheimdienst, also so wie eine Art, ich dachte manchmal so ein bisschen an Stockholm-Syndrom, ich weiß nicht, also mir schien der Mann psychisch labil und der hatte eine Überidentifikation mit allem, was nicht Araber, nicht Muslim, nicht Palästinenser ist. Und das gibt es auf beiden Seiten solche Fälle, aber ich würde das nicht als die glaubwürdigsten Quellen jetzt unbedingt einschreiben. Also es sind halt ja so Einzelschicksale, die tragisch sind und auch interessant, aber ich glaube, vielleicht nicht die besten Quellen für ja.
Michael,
bitte. Ja, du hast die Lage im Gazastreifen noch als ziemlich hoffnungslos dargestellt. Hast du das Gefühl, dass sich die Hamas auf eine weitere militärische Konfrontation mit Israel, die ja wohl irgendwann unausweichlich dann wieder sein wird, vorbereitet?
Ich denke schon, dass sich die Hamas vorbereitet. Das hat sie immer gemacht bisher. Und wenn nach Vermögen, wird sie das auch jetzt wieder tun. Also ich sehe nicht, also sie hatte auch keinen Anreiz, irgendetwas anderes. Also gut, sie hätte schon einen Anreiz, weil eigentlich finde ich, dass ihre Strategie überhaupt nicht aufgeht, aber wahrscheinlich aus ihrer Logik heraus hat sie ja bis jetzt noch nicht erreicht, was sie möchte und niemand will mit ihr reden und
Ja.
Ich kann da vielleicht etwas kurz anfügen. Ich war jetzt während dem Wahlkampf in einem, im März, während dem israelischen Wahlkampf, war ich in einem Kibbutz oder Moschaf gleich an der Grenze, der nächstgelegene Moschaf zum Gazastreifen, neben Erez. Und auf der anderen Seite der Mauer, die da hochgezogen ist, war früher eine israelische Siedlung. Die haben die Israelis geräumt. Und dort hat die Hamas jetzt einen neuen Trainingscamp, ein neues Trainingscamp eingerichtet, wo sie unter den Augen und unter den Ohren der Israelis ganz offenst trainieren. Was das genau bewirkt oder was sie damit genau bezwecken wollen, ist mir jetzt auch nicht ganz klar. Ich habe mit den Hamas da nicht gesprochen, habe nur auf der anderen Seite da, war ich zu Besuch bei dem israelischen Wahlkampf. Aber die sind da offenst dabei, das weiter zu pflegen und zu trainieren.
Also jetzt spiele ich mal den Advokaten des Teufels. Wenn ich höre von dir, 100.000 Menschen haben noch immer kein Obdach, 19.000 Häuser sind immer noch zerstört und es kommt fast kein Baumaterial herein, 80% der Leute sind angewiesen auf Gelder, die von der UNRWA oder von einer Organisation reinkommen, 70% der Leute sind arbeitslos. Also es wundert mich nicht. Und mich wundert auch die Taktik in dem Sinne der Hamas nicht. Ich habe sogar, wenn ich das so höre, dafür ein großes Verständnis. Wenn ich eine politische Partei bin und vertrete ein Volk, das derart oder eine Gemeinschaft, die unter solchen Bedingungen vegetiert, muss man ja wohl eher sagen, als leben. Also wie sollen die anderes tun? So, das war eine parteiliche Frage.
Ja, also ich kann das nachvollziehen, warum es dazu kommt. Ja, ich sehe aber immer auch Palästinenser, die anders auf die Situation reagieren. Aber im Großen und Ganzen kommt man wahrscheinlich nicht weiter, wenn man sagt, ja, die Palästinenser müssen jetzt erstmal alle friedlich werden, damit die Israelis keine Angst mehr haben. Und dann können wir was, weil es wird nicht, das ist nicht menschlich, also die Menschen reagieren nicht so in diesen Situationen, ja, das glaube ich auch, ja. Und es ist, das Tragische ist halt auch, wenn man sagt, ja, verhandelt doch einfach mit Israel, aber Präsident Abbas, sein Ruf ist inzwischen einfach sehr schlecht, weil viele Palästinenser meinen, ja gut, ihr verhandelt mit den Israeli, aber unterdessen bekommen wir mehr Siedlungen, es wird uns mehr Land weggenommen, wir werden noch mehr eingeschränkt und der Prozess der Landnahme schreitet eigentlich fort permanent. Also während wir über die Pizza verhandeln, die wir uns teilen sollen, ist die eine Seite die Pizza einfach auf. Und die Palästinenser meinen, ja, was haben wir denn davon, wenn wir mit den Israeli sprechen, was haben wir vom Dialog?